Ja, ich freue mich, heute mal wieder eine Predigt in Bensheim halten zu dürfen. Bensheim hat immer die Herausforderung, da muss ich immer neue Predigten schreiben. Weil ihr seid immer die Ersten, die eine Predigt bekommen. Wenn man dann woanders mal hingeht, hat man so Predigten zur Auswahl und denkt sich, was für eine Predigt könnte denn jetzt vielleicht da passen und so weiter. Aber für Bensheim muss es halt immer eine neue sein, weil ihr kennt die ja alle schon, die ich ausgearbeitet habe. Aber es ist ja auch eine gute Übung. Bringt mich natürlich auch dahin oder bringt uns auch dahin, dass ich auch eine Predigt machen kann, die jetzt natürlich auch ein bisschen zur Zeit im Jahr passt. Und die Predigt für heute habe ich mal überschrieben, der nicht schreiende Gott. Wir steuern ja auf das Ende des Jahres jetzt zu, haben wir schon öfters jetzt thematisiert. Die Adventszeit liegt bis auf einen Tag hinter uns. Es kommt Weihnachten, Zeit für die Familie, Zeit gemeinsam zu sein. Es kommt dann so diese Zeit zwischen den Jahren, nennt man das ja zwischen Weihnachten und Neujahr. Das ist ja oft so eine Zeit des Innehaltens, ruhiger werden. Viele haben Urlaub, viele sagen, okay, da nehme ich mir auch nicht viel vor. Das Jahr beschließen, Besinnlichkeit. Die Uhren scheinen irgendwie ein bisschen langsamer zu laufen in dieser Woche. Es ist die Zeit des Resümee-Ziehens. Was war dieses Jahr? Wo bin ich jetzt angekommen? Wie sieht's mit mir aus? Und auch das sich aufs neue Jahr einstimmen. Was kommt denn im neuen Jahr auf mich zu? Was habe ich denn so vor? Was liegt denn an? Und natürlich, denke ich, ist es auch eine Frage, wie schließen wir denn das Jahr mit Gott ab? Können wir auch in dieser ruhigen Zeit ein bisschen auf seine Stimme hören? Kann er auch Teil dieser ruhigen, besinnlichen Zeit sein? Was will denn Gott für uns? Ich weiß nicht, wie es euch so ging, bei mir und bei vielen Menschen, mit denen ich in letzter Zeit gesprochen habe, war dieses Jahr irgendwie extrem stressig vor Weihnachten. Ganz viele haben gesagt, boah, dieses Jahr habe ich es noch nicht geschafft, so in der Adventszeit runterzufahren, zu Weihnachten. Ich habe es noch nicht geschafft, so das jetzt zu genießen, die Zeit mit Kerzen, Plätzchen, Adventskranz, Adventskalender. Ich habe es nicht geschafft, es war so viel. Es war viel los, viel Geschäftigkeit, viel zu tun vor dem Abschluss des Jahres, viel Lärm, um es mal so zu nennen, in verschiedenster Art. Und da ich mir ja gefragt habe, ja, aber wie schließen wir denn das Jahr mit Gott auch irgendwo ab, habe ich mir mal angeschaut, wie spricht denn Gott zu den Menschen? Wenn wir jetzt mal das Volk Israel sehen, wo ja Gott oft gesprochen hat, da gab es ja viele epische Szenen, Feuersäule, Wolkensäule bei Elia, wo er dann die ganzen falschen Propheten mit Feuer vertilgt und Kriege und so weiter und hin und her. Also schon auch sehr massiv. Aber interessant ist, wie gesagt, vielleicht finden die Theologen auch noch andere Stellen, aber im Allgemeinen ist es so, dass Gott mit einzelnen Menschen sehr in Ruhe spricht. Gegenüber einzelnen Menschen ist Gott nicht laut. Ganz oft benutzt Gott Träume, wo Menschen schlafen, wo sie entspannt sind, zur Ruhe gekommen sind. Ganz oft benutzt Gott Träume oder eben Ruhe, stille Zeit, Zurückgezogenheit. Wie Gott mit Menschen spricht, ist oft eher ein Wispern anstatt eines Schreiens. Wenn wir uns da mal ein paar Texte dazu angucken, die mit der Stille und mit der Stille mit Gott zu tun haben, in Jesaja 30, Vers 15, denn so spricht Gott der Herr, der Heilige Israels. Wenn ihr umkehret und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein, aber ihr wollt nicht. Also anscheinend will das Volk auch gar nicht innehalten und still sein. Psalm 46, Vers 11. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden. Der Höchste auf Erden, also auch da Gottes Erkenntnis in der Stille. Neuen Testament dann, das Beispiel Jesu, ist ja auch einige Textstellen dazu, Matthäus 14, Vers 23. Als Jesus das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Also nach dieser Fülle des Tages, nach den vielen Menschen, geht auch Jesus allein auf einen Berg, um dort allein seinem Vater zu begegnen und zu beten. Lukas 22, 39 bis 41. Und er, Jesus, ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihn aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder und betete. Also da schon mit seinen Jüngern in der Ruhe des Gartens Gethsemane ist. Und dann lässt er auch sie zurück und sagt, ich gehe ganz in die Ruhe, ich gehe ganz in die Stille, in die Abgeschiedenheit, weil ich habe jetzt Zeit mit meinem Vater, ich habe Zeit mit Gott. Und dann eine ganz, wir haben das auch vor einigen Wochen erst angeschaut, eine ganz, ganz spannende Geschichte natürlich auch bei Elia. 1. Könige 19, 11 bis 13. Da begegnet ja Elia Gott auf dem Berg. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Also ganz interessant, wenn wir den Vers 13 uns mal anschauen. Elia hat irgendwie wahrgenommen, jetzt wird's ruhig, jetzt wird's sanft. Anscheinend scheint jetzt Gott zu kommen. Also er ist nicht vor die Höhle getreten, als Feuer kam, als lautes Rauschen kam, als starke Winde kam, als ein Erdbeben kam. Er hat gemerkt, oh, jetzt wird's ruhig, jetzt wird's still, jetzt kommt Gott. Und das ist ein Muster, das sich durch viele, viele Gottesbegegnungen, persönliche Gottesbegegnungen in der Bibel zieht. Persönliche Gottesbegegnung findet meist in der Stille statt. Ich meine, machen wir uns nichts vor, der Schöpfer des Universums hätte sicher mehr Dezibel zur Verfügung als aller Lärm, den es sonst auf dieser Welt gibt. Es wäre für ihn keine Problematik, so laut von sich zu reden, sich so laut kenntlich zu machen, dass es wir alle merken würden. Aber trotzdem spricht er in der Stille, in der Ruhe, in der Sanftheit. Und ich habe mich gefragt, warum macht er das? Warum? Ich glaube nicht, dass er es wegen sich macht. Ich glaube nicht, dass Gott in der Stille ist, was für ihn schön ist. Er könnte überall sein. Er ist Herr über alles. Ich glaube, es ist es einfach besser für uns. Gott redet in der Stille mit uns Menschen, wegen uns Menschen. Es ist besser für den Menschen, Gott in der Stille zu begegnen. Gott ist nicht laut und aufdringlich. Er ist leise und eindringlich. Gott will unser inneres Sein erreichen, nicht nur unsere Ohren. Und Lautstärke bedeutet Stress für Menschen. Lärm bedeutet Stress für Menschen. Gott will uns keinen Stress verursachen mit der Art, wie er uns erreicht. Und deshalb kommt er zu uns, setzt sich zu uns im übertragenen Sinn und begegnet uns in aller Ruhe, sanft und eindringlich. Gott schreit nicht, weil es für Menschen einfach besser ist, wenn sie nicht angeschrien werden. Auch wenn er vielleicht manchmal einen Grund dazu hätte. Es ist besser, Ruhe zu haben, um sich zu begegnen, zu reflektieren und zu lernen. Die Frage ist, wie kann man das jetzt heute machen? Wie kann man das jetzt auf heute übersetzen? Wenn man den Text in Jesaja 30 nimmt, dann war es wohl damals schon schwierig für Menschen, stille vor Gott zu sein. Ich glaube, es ist aber tatsächlich heute noch viel schwieriger, stille vor Gott zu sein. Man könnte jetzt sagen, ist doch klar. Wir haben es ja auch gerade gesungen und haben es ja auch schon, kennen wir ja so. Es gibt ja da so einen feststehenden Begriff, die stille Zeit. Wir sollten stille Zeit haben. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall richtig und gut. Die Frage ist aber für mich, ich habe mal geschaut, was bedeutet denn stille Zeit? Ganz interessant ist eine Studie, die jemand laut Dan Johnson gemacht hat. Und zwar hat er sich mit stiller Zeit beschäftigt. Und er hat herausgefunden, diese Praxis der stillen Zeit kam laut Dan Johnson allerdings erst in den 1870er Jahren auf. Damals verbanden die US-amerikanischen Evangelikalen zwei puritanische Traditionen, das persönliche Gebet und das persönliche Bibellesen. Bei der stillen Zeit geht es nicht darum, die Bibel zu studieren. Vielmehr stünde das Empfangen von Gottes Führung für die aktuelle persönliche Situation im Zentrum. Also was er, den ganzen die Quellen auch aufgeführt, was er sagt, ist, dass früher und grundsätzlich eigentlich Bibelstudium was war, was man oft zusammen gemacht hat. Und dass früher stille Zeit vor diesem 1870, vor diesen puritanischen Traditionen, viel, viel mehr Hören auf Gott war, anstatt aktiv was zu tun, aktiv Bibel zu studieren, aktiv zu beten. Sondern stille Zeit war viel mehr auf Gott hören. Jetzt ist ja Gebet und Bibellesen nichts Schlimmes. Also ich würde euch jeden ermutigen, sich Zeit zum Bibellesen und Zeit zum Gebet zu nehmen. Aber die Frage ist schon, stille Zeit auf Gott hören. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, 5 Minuten stille Zeit zu haben, ohne alles, nichts zu machen, kein Lärm, nichts anschauen, nichts hören, nichts essen, nichts tun. Das ist unglaublich schwierig. Ich glaube, stille Zeit ist einfacher, Bibel zu lesen und zu beten, als 5 Minuten stille Zeit als stille Zeit zu haben. Und es ist, denke ich, so, also es ist schwierig. 5 Minuten ist lang. Und wir werden auch immer zu schlechteren Zuhörern. Und ich glaube, das ist ein Problem, weil wenn Gott in der Stille spricht, dann können wir Gott nur in der Stille zuhören. Und es ist auch klar, dass wir immer schlechtere Zuhörer werden. Das kann auch eigentlich gar nicht sein. Wir müssen uns das nur bewusst machen. Weil wir haben ja 2 hauptsächliche Dinge, die immer mehr werden. Es gibt einmal den akustischen Lärm, der tatsächlich immer mehr wird über die Jahre. Also unsere Welt wird immer lauter. Und auf der anderen Seite gibt es auch den medialen Lärm, um das gleiche Wort zu benutzen, das auch immer mehr wird, immer lauter wird. Wenn man sich mal den akustischen Lärm anschaut, also wie laut ist unsere Welt, hat die WHO eine Studie gemacht, die habe ich nicht mehr gefunden, dass unsere Welt wird im Durchschnitt 1 bis 2 dB pro Jahr lauter. Sogar Untersuchungen bei klassischen Konzerten haben ergeben, dass das gleiche klassische Konzert vor 20 Jahren über 10 dB leiser war als heute. Ja, also unsere Welt wird lauter. Das müssen wir uns bewusst machen. Lärmbelastung ist ein Fakt, ist ein Punkt, das ist ganz viele Menschen ganz stark einschränkt. Sorry für die schlechte Qualität von der Grafik. Ich habe es leider gestern nicht besser reinbekommen. Ihr seht, Lärmbelastung in Deutschland, 34% fühlen sich belastet von etwas bis äußerst durch Schienenverkehrslärm, Flugverkehrslärm 53%, 50% Industrie- und Gewerbelärm, 57% Nachbarschaftslärm, 76% Straßenverkehrslärm. Also wir haben Lärm und ganz, ganz viele Menschen sagen, ja, ich fühle mich auch belastet durch den Lärm. Das macht mir was aus. Ich nehme das nicht einfach so hin. Ganz viele Menschen fühlen sich durch Lärm belastet. Und diese Zahl hat eben in den letzten 50 Jahren massiv zugenommen. Es gibt einen immer höheren Grundlautstärkepegel. Und die Auswirkungen von Lärm sind nicht nur nix. Ist nicht so, oh. Es gibt natürlich, ihr seht, es gibt diesen direkten Auswirkungen am Ohr, kann es zu Hörschäden bis zum Hörverlust, so wie Ohrgeräuschen kennen wir ja auch. Aber dann auch der übrige Körper. Am übrigen Körper können als Folge von Lärm Herzrasen, Bluthochdruck, Herzinfarkt, eine schnelle Atmung, Veränderung der Gehirnaktivität, der Durchblutung, der Muskelspannung, des Hormonhaushaltes sowie Schlafstörungen und Leistungsstörungen auftreten. Lärm ist auch ein Risikofaktor für Unfälle und kann aggressiv machen. Und wir leben in einer Welt, die immer lauter wird, wo es immer mehr akustischen Lärm gibt. Und da können wir auch gar nicht raus. Also es ist schwierig jetzt. Wir können natürlich entweder in den Polarkreis ziehen oder in die Wüste Namib, aber es ist auch nicht so einfach, das zu machen. Also wir sind nun mal hier und wir sind Lärm ausgesetzt. Und das wird immer mehr. Und das müssen wir uns einfach auch bewusst machen. Unsere Umgebung wird immer lauter und von daher ist es vielleicht heutzutage wichtig und wird vielleicht auch immer wichtiger, sich auch akustische Ruheoasen zu schaffen. Ja, egal, wo wir hingehen, in welches Geschäft auch immer oder wo wir auch sind, irgendwo ist ja immer eine Hintergrundmusik, Beschallung, Lärm, irgendwas. Und wirklich zu versuchen, einen Ort sich zu schaffen, der ruhig ist, ist nicht einfach. Aber ist, glaube ich, lohnenswert, um ein bisschen dem steigenden akustischen Lärm aus dem Weg zu gehen. Und natürlich auf der anderen Seite, neben dem wirklich rein akustischen, messbaren Lärm, gibt es ja auch, ich nenne es medialer Lärm. Immer mehr Informationen, die in immer kürzerer Zeit auf uns eindringen. Und wir können uns da ganz, ganz schwer daraus lösen. Es ist natürlich toll, ich meine, auf der einen Seite, also, dass wir so viel Zugang zu Informationen haben, was wir heute alles wissen können und was wir alles, wo wir überall Informationen herbekommen können, ist ja unfassbar, wenn man das von vor 20, 30 Jahren vergleicht, wie viel, man hätte sein ganzes Leben lang durch Bibliotheken ziehen können, um irgendwas Wissen sich anzueignen, man hätte einen Bruchteil nur von dem, was einem heute zur Verfügung steht. Also es ist ja an sich gut, aber früher war tatsächlich auch medial mehr Ruhe, bedeutend mehr Ruhe. Ich habe noch das Bild von meinem Vater im Auge, der immer die Tageszeitung abends dann gelesen hat. Ja, der hat sich dann an den Esstisch gesetzt und hat die Tageszeitung gelesen. Das war akustisch ruhig und er hat ganz durchgeschaut, was ist denn gestern so passiert, was steht in der Zeitung. Das war eine sehr ruhige Art des Medienkonsums. Dann Fernsehen, Radio, gab es früher drei Programme, Sendepause, das weiß auch, wissen wahrscheinlich Leute, die in den 2000er geboren sind, auch gar nicht mehr. Es gab irgendwie von 16 bis 22 Uhr Programme und das war's. Sonst gab es keine Medien. Sorry. Also Radio gab es schon, aber Fernsehen gab es wirklich nur ganz, ganz eingeschränkt. Und dann nur drei Programme. Sendepause. Ist manchmal bei uns bei Haupt-TV, wenn es so eine kleine Störung gibt, kommt so eine kleine Sendepause. Ist aber nicht gewollt, also wollen wir auch nicht so. Das gibt's heute nicht mehr, Sendepause. Heute ist es eher so, dass wir eine ständige Informationsflut haben, sogar überall, wo ich bin. Instagram, TikTok, X, was auch immer. Laufend bimmeln die Dinger. Also ich weiß gar nicht, wenn man mit 5, 6 Leuten in einem Raum ist und die haben ihre Handys nicht auf stumm geschaltet, dass neue Nachrichten kommen, bimmelt es ja die ganze Zeit irgendwas. Also quasi jede Minute. Und das Ganze wird ja interessanterweise gesteuert ja auch durch Algorithmen, die ja wissen ja auch viele von euch, die eben wissen, was wir gerne wahrscheinlich sehen und hören wollen. Und was denn wahrscheinlich unsere Aufmerksamkeit binden würde, was wahrscheinlich unsere Aufmerksamkeit möglichst lange binden würde. Und natürlich gibt es auch die Forschungen, ein Bekannter von mir hatte auch mit einem Gerät gearbeitet, mit die Hirnströme von Menschen ja analysieren können, während sie was konsumieren medial. Und dann wird geschaut, okay, wo sind die Hirnströme gut und wo sind die Hirnströme so, dass die Leute eigentlich nicht mehr aufhören können? Ja, also wo kommt dann ein bisschen auch so ein Suchtpotenzial rein? Ja, wie machen wir, guck mal, so, wenn wir das machen, das ist gut, dann machen wir das. Weil, ja, die Medienbetreiber im Allgemeinen wollen, dass wir mehr Zeit in ihren Medien verbringen. Weil, man muss es ja klar sagen, sage ich jetzt, wo ich bei den Medien ja arbeite, die allermeisten Medien, denen geht's ja nicht um uns als Kunden. Den allermeisten Medien geht's darum, Geld zu verdienen. In allererster Linie. Das ist das Ziel. Also je länger ich jemand auf meinem Medium halten kann und ihm mehr Werbung damit verkaufe, desto mehr kann ich den Werbetreibenden in Rechnung stellen, desto mehr Geld bekomme ich. Es ist ja der Punkt, und das hat ja irgendjemand, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber es stimmt ja, wir sind ja nicht der Kunde, sondern wir sind ja die Ware bei Social Media. Muss man sich ja bewusst sein. Also ich will jetzt kein Social Media Bashing machen, verstehe mich falsch, ich habe auch Instagram und ich bin auch mit vielen Leuten in Kontakt über Threema und WhatsApp und so weiter. Das kann man schon und kann man auch gut nutzen. Und es macht auch Sinn, sich mit Freunden auf dem Laufenden zu bleiben, die man sonst in 10 Jahren mal einmal sieht. Aber wir müssen uns klar sein, das alles ist nicht da wegen uns. Die Absicht der Medien, dieser Lärm, den die Medien verursachen, der immer mehr wird, ist nicht da, um für uns das Leben besser zu machen, sondern um Geld zu verdienen. Von TikTok bis zur Tagesschau. Ausnahme ist natürlich Hope Media. Das muss ich auch dazu sagen. Könnt ihr jetzt sagen, das muss ich sagen, aber es ist tatsächlich so. Also wahrscheinlich auch Bibel-TV. Also es gibt ja ein paar Non-Profit-Unternehmen, die wirklich sagen, uns geht's wirklich um den Menschen. Ja, wir wollen wirklich ein Programm machen, was das Leben der Menschen besser macht. Aber das ist wirklich ganz im Ernst die ganz, ganz große Ausnahme. Es geht überall nur ums Geld zu verdienen. Wir haben in Rumänien mit jemand gesprochen, der dort den größten Nachrichtensender betreibt, der sagt, das Business von Nachrichten ist ja nicht, den Menschen zu informieren, was passiert. Das Business von Nachrichten ist, die Menschen in ihrer Meinung zu bestärken, dass sie öfters unsere Sendung schauen. Das muss ich nur mal bewusst machen. Das ist einer der größten Nachrichtensender dort. Von daher, dieser Lärm, der medial gestaltet wird, wird immer größer. Und machen wir es vor, ich merke es ja auch bei mir, ich weiß nicht, ich glaube, wenn ihr ehrlich seid, merkt ihr es auch, es kostet tatsächlich auch Kraft, aus diesem medialen Lärm auszusteigen. Also wenn ich dann bei Instagram hier Reels bin, zu gucken, zu sagen, oh, ich höre jetzt auf, ist tatsächlich nicht einfach. Ja, weil die das absichtlich ja so machen. Also das sind Forscher, die das forschen, die es möglichst schwer für uns machen wollen, aufzuhören. Und es kostet wirklich Kraft, aus diesem medialen Lärm auch mal bewusst auszusteigen. Und da gibt's ja eben auch dieses Grundrauschen medial, dem wir bewusst entgegenwirken müssen, wenn wir Stille finden wollen. Akustische Stille und auch mediale Stille. Also wie können wir denn jetzt, wenn wir sagen, Gott begegnet Menschen in der Stille, in der Ruhe, wie können wir denn Stille schaffen? Wie können wir Stille vor Gott werden? Wie erreichen wir das akustisch und medial? Das passiert nicht einfach so. Das ist Aufwand. Das muss eine bewusste Entscheidung sein. Das müssen bewusste Aktionen sein, weil sonst komme ich aus dem Grundrauschen nicht raus. Das braucht Anstrengung. Das kann für jeden ganz unterschiedlich aus sein. Vielleicht sagt jemand morgen nach dem Aufstehen, okay, mein Handy bleibt die erste Stunde, nachdem ich aufgestanden bin, aus. Ich mache es erst an eine Stunde, nachdem ich aufgestanden bin. Ich brauche Stille. Kann bei meinen vielleicht abends vorm Schlafen sein, dass sie sagen, okay, was weiß ich, im Schlafzimmer gibt's keine elektronischen Geräte. Kann sein am Sabbat, dass man sagt, im Sabbat ganz bewusst versuche ich Stille, mir einen Ort der Stille zu finden. In der Mittagspause bei der Arbeit, keine Ahnung, ich ziehe mich irgendwo hin zurück, weil tatsächlich ist es ja so, ich brauche ja quasi einen extra Raum auch, einen extra Platz, sowohl emotional als, glaube ich, auch räumlich, weil Ruhe zu haben, keine Ablenkung zu haben, ist wirklich nicht einfach machbar. Ich brauche einen Platz, in dem ich mich zufrieden fühle, sicher fühle. Also ist schwierig, so auf der U-Bahn zu machen. Manche vielleicht geht das auch. Man kann sich auch so Noise-Canceling-Kopfhörer kaufen, gibt's ja auch, die dann die Umgebungsgeräusche ausschalten. Aber sich bewusst so einen Platz der Ruhe zu suchen und dann zu sagen, ja, Gott. Von den vielen, vielen Minuten, 1700, wie viel auch immer Minuten wir am Tag haben, 5 Minuten am Tag mache ich wirklich Ruhe, bewusst. 5 Minuten am Tag höre ich auf dich. Ich habe natürlich trotzdem vielleicht eine Andacht, lesen der Bibel, aber 5 Minuten will ich meine Ruhe haben mit dir und auf deine Stimme hören. Und ich glaube, jeder weiß, wie er das machen könnte. Und ich glaube auch, jeder weiß, dass das vielleicht interessant wäre und vielleicht gut wäre. Man muss sich nur trauen, halt auch die Stille auszuhalten dann. Und nicht nach einer Minute zu sagen, oh, jetzt reicht's. Gott ist kein Gott, der schreit. Gott ist ein nicht schreiender Gott. Gott ist ein Gott, der in der Stille spricht. Und Gott möchte uns Menschen in der Stille, in der Ruhe, der Abgeschiedenheit begegnen, weil es besser für uns ist. Gott könnte uns von sich aus überall begegnen. Aber ich glaube zutiefst, dass es besser für uns Menschen ist, ihm in der Ruhe zu begegnen. Und vielleicht ist ja ein guter Vorsatz für euch, oder wenn ihr keine guten Vorsätze haben wollt für das neue Jahr, gibt's ja auch Menschen, eine neue Herausforderung für das neue Jahr, zu sagen, okay, ich versuche mir so einen Platz der akustischen und medialen Stille zu schaffen, um neu auf Gott zu hören, um das zu haben, was stille Zeit ursprünglich eigentlich so mal war früher. Stille Zeit mit Gott, auf ihn zu hören, versuchen herauszufinden, was Gott denn mit mir vorhat, wo Gott in meinem Leben hat und Gott einen Platz in meinem Leben hat. Und ein Versuch ist es sicherlich wert, wenn man sich die Stellen der Bibel mal so anschaut, wo Gott Menschen in der Stille begegnet. Und deshalb lade ich dich ein, probier's aus. Und vielleicht begegnet dir dann dieser nicht schreiende Gott ganz neu. Amen. Unser Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir. Ihr habt doch du Dank dafür, dass du kein Gott bist, der uns anschreit. Du weißt, es ist so viel Lärm um uns herum, in uns. Und hab doch Dank dafür, dass du der Gott bist, der in der Stille, in der Ruhe, in der Eindringlichkeit spricht. Dass du der bist, bei dem wir sein können, bei dem wir zur Ruhe kommen können. Und wir bitten dich, gib uns auch die Kraft dazu, ganz bewusst vielleicht in unserem Leben mal so einen Kontrapunkt zu setzen zu dem, was um uns herum immer mehr, immer lauter wird, egal ob akustisch oder medial, dass wir wirklich stille Zeit mit dir haben können, stille vor dir sein können, nichts tun müssen, keine Aktion von unserer Seite aus, sondern wirklich Stille mit dir haben können. Wir bitten dich, sprich doch zu uns. Sei doch du bei uns, sei du uns nah, führe und leite uns in unserem Leben als jeden Einzelnen, auch als Gemeinde. Und hab doch du Dank, dass wir wissen dürfen, du bist da mit deinem Heiligen Geist und du wirst mit uns sein. Im Namen Jesu. Amen.